September 11, 2001 is genuinely unprecedented in American history since the War of 1812.
The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons.
Patriotism is back after really 25 years since Vietnam that it was, you know, not really appropriate to display that and feel it.
You know, the Star Spangled Banner and all the flags, it's kind of a scary nationalism to me.
Deep in the American character, there is honor, and it is stronger than cynicism. And many have discovered again that even in tragedy, especially in tragedy, God is near.
Gott und die Welt und die Amerikaner. Stimmen aus der neuen Welt in einer neuen Zeit. Eine Sendung von Joachim Burkhardt.
New York City am Beginn einer neuen Zeitrechnung.
Die Stimmung hat sich verändert. Ich spüre nicht mehr dieselbe Energie, die ich vor dem 11. September gespürt habe. Es ist ziemlich bedrückend in New York. Die Leute versuchen, ihr Leben zu leben, doch in ihren Augen kannst du immer noch den Unglauben und den Schmerz erkennen. Ich fühle mich nicht mehr so sicher wie früher. Ich bin zurückgekehrt zu meinem Alltagsleben und dann stieg der Gedanke in mir auf, jederzeit könnte noch etwas Schlimmeres passieren.
Die Veränderung erschließt sich dem Besucher nicht auf den ersten Blick. Vor allem, wenn er zum ersten Mal nach New York kommt. The Big Apple scheint so lebendig zu sein, wie es die Legenden über diese Stadt seit jeher verheißen. Schon die Fahrt mit dem Taxi vom LaGuardia Airport nach Manhattan, ein großes Déjà-vu. Ich erkenne sie wieder, die typischen New York-Impressionen. Bilder aus Woody Allen-Filmen zum Beispiel, aus Fernsehberichten und Erzählungen. Manhattan. Ein Dickicht aus babylonischen Türmen, rastlos und spült von Menschen und Fahrzeugen. Die gelben Taxis, die die Straßen zu beherrschen scheinen, die Neonreklamen am Times Square, Leute, die am St. James Theater in der 44. Straße Schlange stehen, um ein Ticket für The Producers zu bekommen, obwohl auf einem Schild steht, ausverkauft. Die Veränderung dringt erst in Downtown Manhattan in die Sinne. Ein eigenartiger Schmorgeruch liegt in der Luft, als ich die U-Bahn an der Haltestelle Canal Street verlasse. Bald tauchen Straßensperren auf und fast an jeder Ecke ein Polizeiwagen. Noch ein paar Schritte den West Broadway in südlicher Richtung entlang und der Besucher erreicht schließlich den Ort, der jetzt Ground Zero genannt wird.
Soeben sind die Bilder zu sehen, dass auch der zweite verbliebene Turm des World Trade Centers eingestürzt ist, offenbar durch eine zweite Explosion. Beide großen Türme, 110 Stockwerke hoch, sie waren lange Zeit die höchsten Gebäude der Welt, sind eingestürzt. Dort werden noch tausende Menschen in den Trümmern, in den Gebäuden gewesen sein. Sie werden jetzt alle in den Trümmern verborgen sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es sind Bilder, die sind unbegreiflich, wie Menschen so etwas machen können. Und New York ist eine einzige große Dampfwolke aus Trümmern und Staub. Und dort sind Tausende von Menschen in diesen Sekunden ums Leben gekommen. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll.
Ground Zero, Monate später. Der Ort des Infernos ist abgeschirmt durch rund 2,50 Meter hohe Gitterzäune, die mit Kunststoffplanen verhüllt sind. An den wenigen Stellen, die einen Blick auf das Trümmerfeld gewähren, stehen Leute Schlange. Oder sie steigen auf Geländer und Mauervorsprünge, um eine bessere Perspektive für ihr Foto zu finden. Viele Leute sind hier. New York-Reisende wie ich, aber auch Einheimische wie die 34-jährige Beverly.
Ich habe es im Fernsehen gesehen, an dem Tag, als es passierte. Doch um wirklich zu begreifen, was geschehen ist,
musste ich hierher kommen, um mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen. Und so geht es auch vielen anderen Leuten.
Einer, der täglich hier steht und die vielen Leute kommen und gehen sieht, ist der Polizist Michael Carmony.
Zuerst dachte ich, das sei eine makabere Neugier. Doch dann verstand ich, was die Leute bewegt. Hier zu sein, gibt ihnen in ihrer Trauer ein Gefühl der Nähe. Es ist, als ob man zu einem Grab geht, um zu trauern. Je öfter ich mit Leuten geredet habe, desto besser habe ich verstanden, dass es den Menschen ein Bedürfnis ist, hierher zu kommen. Jeder trauert darüber. In dieser Gegend gibt es wahrscheinlich keinen, der nicht jemanden kennt, der hier sein Leben verloren hat. Wir alle haben Freunde und Angehörige verloren.
Rund 1000 Kilometer nordwestlich von New York City, in Saginaw, einer kleinen Stadt in Michigan. An einem Sonntagnachmittag haben sich mehr als 4000 Leute in der Stadthalle eingefunden, um einem Benefizkonzert mit dem Titel Red, White and Unity beizuwohnen. Gesammelt wird für die Opfer des 11. September. Auf dem Programm stehen nahezu alle patriotischen Evergreens, wie God Bless America, America the Beautiful, Stars and Stripes Forever, Star Spangled Banner. Die Bürger von Saginaw singen aus voller Kehle und jeder schwenkt seine Flagge. Wie hier in Michigan wird überall im Land das Gefühl der nationalen Einheit zelebriert. Mit ungeheurem Pathos und den entsprechenden Symbolen. United we stand heißt die Parole und überall die Flagge. Stars and Stripes an Häusern, an Autos, als Sticker am Revier. Der Politologe Benjamin Barber sieht in diesem patriotischen Überschwang nichts Beunruhigendes. An seinem Revier trägt er übrigens keine Stars and Stripes, sondern eine kleine Schildkröte, das Symbol seiner Hochschule, der University of Maryland.
Sie müssen vielleicht daran denken, dass unter den Amerikanern sind viele verschiedene Kulturen, viele verschiedene Nationen, viele verschiedene Gesellschaften. Unter den Toten in the World Trade Center waren Leute von 87 oder 90 Nationen, nicht? Und diese Fahne, diese American Flags sagen, aber wir sind doch alle Amerikaner unter diesen Umständen, nicht Protestanten, christliche Juden, Muslime, wir sind alle Amerikaner. Schwarzen, Weißen, Armen, Reichen, wir sind alle Amerikaner. Und das kann natürlich mit der Zeit zu weit gehen, aber bisher war das ein wichtiges Symbol der Einheit in einem Amerika, der sich verteidigen muss gegen Terrorismus. Und das ist meinetwegen verständlich und sogar für diese Weile mindestens keine schlechte Sache.
Jüngste Umfragen zeigen, noch immer schmücken 7 von 10 Amerikanern ihre Häuser und Autos mit der amerikanischen Flagge und geben an, dies sei eine direkte Reaktion auf die Ereignisse des 11. September. Der Radiojournalist Brian Bayhuth aus Reno fühlt sich einsam inmitten der amerikanischen Eintracht. Besonders die patriotische Rhetorik der US-Medien behagt ihm nicht.
Ich nenne es Propaganda, reißerische Propaganda. Zum Beispiel CNN. Wochenlang hatten sie eine wehende amerikanische Flagge auf ihrem Bildschirm. Sie beschworen den Nationalismus regelrecht herauf und zeigten wieder und wieder diese schrecklichen Bilder. Das Fernsehen marschiert hier wirklich vorneweg, wie auch das Radio. Die kommerziellen Mittelwellenradios erwecken Hass, sie erwecken Gewalt, den Wunsch nach Rache. Und worüber sie nicht reden ist, vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Wissen Sie, die Hymne und all die Flaggen, für mich ist das ein beängstigender Nationalismus. Die Deutschen werden wissen, welche Probleme Nationalismus herbeiführen kann. Der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg, das war das Ergebnis von Nationalismus, der Amok gelaufen ist. Und der amerikanische Nationalismus lebt. Und die Medien sind die Hüter der Flamme des Nationalismus in den Vereinigten Staaten.
I think the media in America is part and parcel in keeping it alive and well. They are the keepers of the flame of nationalism in the United States.
Droht also der amerikanische Patriotismus umzuschlagen in Chauvinismus? Nein, meint Bill Buesenbrook und erinnert an die Kraft zur Selbstkorrektur, die zu allen Zeiten in diesem Lande schlummere. Buesenbrook ist Nachrichtendirektor bei Minnesota Public Radio in St. Paul und einer der renommiertesten Journalisten Amerikas. Er kommt aus der Generation, die einst gegen den Vietnamkrieg auf die Straße zog und mit Patriotismus nichts am Hut hatte.
Da das Land angegriffen wurde, erscheint es nicht länger veraltet oder sentimental, sein Land zu lieben und die Flagge zu lieben. So sehen sie all diese Flaggen. Ja, es gibt die Sorge, dass daraus eine Art von Hurra-Patriotismus werden könnte. Aber dann wird es eine Gegenreaktion geben, die sagt, nein. Wir werden in den folgenden Jahren sehen, wohin das führt. Der Patriotismus ist jedenfalls zurückgekehrt, 25 Jahre nach Vietnam, wo es nicht so recht angebracht war, patriotisch zu fühlen und dies zu zeigen. Und nun erkennen die Leute, wir empfinden Liebe für unser Land und es ist okay, dies zu zeigen. Aber wie gesagt, man muss das im Auge behalten, damit es nicht ausufert. Ich verstehe, wenn sich Leute aus dem Ausland Sorgen machen und sich fragen, ist das ein fanatischer Nationalismus? Nun, so weit ist es noch nicht. Ich denke, für den Augenblick ist es vernünftig und vorsichtig. Es sind gute patriotische Gefühle und wenn wir in diesem Bereich bleiben, sind wir okay. Patriotic feelings now and I think
if we stay in that area we're okay. Die Tiefe der öffentlichen Reaktion nach dem 11. September lasse sich nur mit Blick auf die Geschichte Amerikas verstehen. Dies sagt Simon Serfaty, Politikwissenschaftler und einer der Direktoren des Center for Strategic and International Studies in Washington.
What happened on September 11, 2001 is genuinely unprecedented.
Was am 11. September geschah, ist beispiellos in der amerikanischen Geschichte seit dem Krieg von 1812. Die Nation wurde regelrecht vergewaltigt an diesem Tag. Das Land verlor gewissermaßen seine territoriale Jungfräulichkeit, die es so sorgsam bewahrt hat. Und das Offenbarwerden dieser neuen Art von Verletzlichkeit gegenüber fremden Mächten hatte daher eine ungeheure Wirkung. Ich denke, es ist sehr wichtig, die Tiefe dessen, was passierte, zu verstehen. Es ist so, als ob man im Fernsehen wieder und wieder mit ansehen müsste, wie sein Kind vergewaltigt wird. Dem entspricht die Wirkung. Und man kann diesbezüglich nicht übertreiben.
Jüngste Umfragen zeigen, über 80% der Amerikaner sagen, die Terroranschläge des 11. September seien das tragischste Ereignis ihres Lebens und die Wunden seien noch nicht verheilt. Kommentatoren haben diesen Einschnitt auf die populäre Formel gebracht, nichts mehr sei, wie es einmal war. Alles habe sich verändert. Es hat sich nur für diejenigen alles verändert, die die Welt vorher nicht verstanden haben, wenden einige meiner Gesprächspartner ein. Der 11. September habe Amerika auf brutale und unübersehbare Weise an eine Welt da draußen erinnert, die es lange Zeit völlig ignoriert habe.
Many Americans feel that we're alone in the world, that there's nothing.
Viele Amerikaner haben das Gefühl, allein auf der Welt zu sein, dass es nichts gäbe, was die Vereinigten Staaten mit dem Rest der Welt verbindet. Und in gewissem Maße haben sie recht. Ich meine, wir sind umgeben von zwei großen Ozeanen. Wir haben freundliche Nachbarn im Norden und im Süden unseres Landes. Und dieser Angriff zerstörte die Illusion, dass wir eine Insel in der Welt sind.
Der Radiomoderator Cameron Knowles von News Radio WSGW in Saginaw. Auch der Publizist und Pulitzer-Preisträger David Halberstam betont, wie sehr die geografische Lage des Landes die Mentalität seiner Bewohner geprägt habe. Hier in einer Sendung von National Public Radio.
Und das unterscheidet unsere Geschichte erheblich von den meisten europäischen Ländern. Wir hatten immer dieses Gefühl, geschützt und weit weg zu sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Beginn des Kalten Krieges, hörte das auf. Der Zweite Weltkrieg drängte uns unfreiwillig in die Führungsrolle innerhalb der freien Welt. Dazu kamen die Waffen, die am Ende des Krieges auftauchten. Wir hatten eine Atombombe, die Deutschen verfügten über Raketen. Und so wurden die Ozeane gewissermaßen zu Teichen. Und als dann am Ende des Kalten Krieges die russische Bedrohung verschwand, wurden die Teiche wieder zu Ozeanen und wir isolierten uns wieder. Die Wirtschaft boomte, wir dachten, wir bräuchten keine Regierung. Wir fühlten uns unverletzlich gegenüber dem Rest der Welt. Als die jetzige Regierung ins Amt kam, hatte sie nicht den Willen zur multilateralen Zusammenarbeit. Sie steuerte einen unilateralen Kurs. Sie sagte sich tatsächlich von den meisten Bündnissen los, die von der Regierung Clinton geschlossen worden waren. Und das alles hat sich nun verändert. Die Welt ist gewissermaßen auf unserer Türschwelle gelandet.
Wie sich die Vereinigten Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges von der Welt abwandten, beschreibt David Halberstam in seinem jüngsten Buch War in a Time of Peace. Dabei geht er mit den Medien der USA hart ins Gericht.
But if you want to know what was wrong with the country, just look at the main networks.
Wenn Sie wissen wollen, was mit diesem Land nicht stimmt, schauen Sie sich nur die Medien an, die im Kreislauf einer Demokratie eine entscheidende Rolle spielen. Sie haben sich ihrer Verantwortung entzogen. Sie haben ihre Auslandsberichterstattung zurückgeschnitten und fast alle ihre Auslandskorrespondenten entlassen. Stattdessen gaben sie uns belangloses Zeug, Hollywood-Tratsch, Interviews mit den Stars, mit Tom Cruise und Nicole Kidman. Oh boy, das ist wirklich aufregend. Es war wirklich ein erstaunlich belangloses Programm. Und der Grund dafür war sehr einfach. Aufgrund von Umfragen glaubten sie herausgefunden zu haben, dass die Amerikaner kein Interesse an Nachrichten aus dem Ausland hätten. Und so gingen sie über zu diesem trivialen Zeug, um ihre Einschaltquoten hochzutreiben, weil das die Aktienkurse hochtreibt. Damit verletzten sie ein wichtiges Grundprinzip unseres Berufes. Ich meine, sie machen Geschäfte mit etwas, das Allgemeingut ist. Ich habe nichts dagegen, dass sie ihr Geld verdienen. Aber was sie umsetzen, berührt den Lebensnerv dieser Gesellschaft. Und die Grundregel unseres Berufes lautet, der verantwortungsvolle Redakteur wägt ab zwischen dem, was die Leute wissen wollen, und dem, was sie wissen müssen. Und hier haben sie versagt. Und dafür sollten sie sich schämen.
Die bedeutendste Zeitung des Landes, die New York Times, stimmt ein in die Medienschelte, zumindest was die Zeit vor dem 11. September angeht.
Bei den TV-Networks und lokalen Sendern und den meisten der 1500 Zeitungen der Nation war die Auslandsberichterstattung ein peinlicher Witz. Das Ergebnis war, dass die Öffentlichkeit um ihr Recht, informiert zu werden, geprellt wurde und ganz und gar unvorbereitet war auf den Krieg gegen den Terrorismus.
Der 11. September, der alles verändert haben soll, war auch für die Medien ein Weckruf. Das jedenfalls hofft Bill Buesenberg von Minnesota Public Radio.
Ich glaube, die Medien sind besser geworden. Sie sind sofort zurückgekehrt zu dem, was ich Rundfunk im Dienste der Allgemeinheit nenne. Alle großen Networks in diesem Land berichteten über die Ereignisse. Sie nahmen die Werbung aus dem Programm, wie auch ihre Unterhaltungssendungen. Sie wurden wieder zu Dienstleistern der Öffentlichkeit und gaben den Leuten die Informationen, die sie brauchten. Nun sehen wir plötzlich mehr internationale Nachrichten. Diese sind wichtiger geworden. Das ist eine Veränderung. Ich würde sagen, diese ganze Erfahrung nach dem 11. September war eine Prüfung für die Medien und sie sind besser geworden.
Das Ergebnis dieser Prüfung steht allerdings noch aus, meint David Halberstam. Als früherer Kriegskorrespondent der New York Times und Liebhaber von Graham Greene-Romanen freut er sich, dass in den Abendnachrichten jetzt mehr internationale und außenpolitische Themen diskutiert werden. Doch fragt er sich, wie lange das so bleiben wird.
Werden wir das Durchhaltevermögen haben? Werden die Networks zu ihren Belanglosigkeiten zurückfallen? Werden sie sagen, oh mein Gott, wir haben Millionen und Millionen verloren, weil wir unsere Werbung abgesetzt haben. Wir müssen uns das Geld zurückholen und die Aktienkurse antreiben. Und in 6 Monaten kümmert sich sowieso niemand mehr um Afghanistan oder Usbekistan. Wenn es nichts Neues von Bin Laden selbst gibt, wenn sie ihn nicht finden, sind wir bald wieder bei Tom und Nicole. Das ist die eigentliche Frage. Im Augenblick sind sie alle dran, weil das die heiße Story ist. Aber es geht darum, Durchhaltevermögen zu haben. Man muss dranbleiben, auch wenn es keine heiße Story ist.
And you've got to go with it when it's not a hot story.
War in a Time of Peace heißt David Halberstams kurz vor dem 11. September erschienenes Buch. Darin schildert er, wie die Weltmacht Amerika nach dem Kalten Krieg ihr Interesse am Weltgeschehen verlor und in eine neue Phase des Isolationismus steuerte. Auch der Politologe Benjamin Barber kommt in seiner Analyse zu dem Ergebnis, dass die USA in einer Welt unentrinnbarer globaler Verflechtung zu lange an der Illusion der Splendid Isolation festgehalten hätten. Der 11. September, so Barber, habe ein für alle Mal einen Schlusspunkt gesetzt unter die bisherige Geschichte der amerikanischen Unabhängigkeit.
Furcht ist ein sehr guter Lehrer. Und 11. September hat den Amerikanern eine sehr große Furcht gebracht. Und sie haben es erst gefühlt, sie haben es erst gesehen, dass unsere berühmte Souveränität, unsere berühmte Unabhängigkeit gar nichts bedeutet unter diesen Umständen. Die Terroristen waren zu uns gekommen, die Intelligenz hat es nicht erwartet, die Militär könnte nicht dagegen machen, auch wenn wir die machtvollste Macht der Welt sei. Das hilft gar nicht. Das heißt, dass diese neue Abhängigkeit doch einfach vorhanden ist und muss erkannt werden. Und wenn nicht, werden wir sehr große Probleme haben. Und 10 Tage nach dem Angriff vom 11. September hat die Vereinigten Staaten seine United Nations, Vereinigten Nationen, Geld bezahlt. Das, was es jahrelang nicht bezahlt hat, hat es plötzlich bezahlt.
Für Barber ein Zeichen der Einsicht, dass der Bedrohung durch global vernetzte Terrorgruppen nur im Schulterschluss mit der Staatengemeinschaft begegnet werden kann. Und so wurde die Regierung von George W. Bush denn auch gelobt in der ersten Phase ihres Feldzugs gegen den Terrorismus. Gelobt für ihr umsichtiges Vorgehen, für die Bildung einer großen politischen Koalition, die auch muslimische Länder mit einbezog. Doch dann sorgte der Präsident mit seinem Ausspruch von der Achse des Bösen für Unruhe in der Welt.
I will not stand by as peril draws closer and closer. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons.
Nach Bushs Rede an die Nation vom 29. Januar wuchs auch in Europa die Furcht vor einer neuen Ära amerikanischen Unilateralismus, vor Militärschlägen auf eigene Faust. Für Benjamin Barber eine übertriebene Furcht. Er mahnt, zwischen Bushs Rhetorik und dessen Handeln zu unterscheiden.
Als Rhetorik war das stark, war das unilateral, war das vielleicht ein bisschen fürchterlich. Aber auf der anderen Seite hat man keinen Krieg angefangen, hat man gar nicht getan ohne die Alliierten. Man hat keinen neuen Krieg angefangen. Und am Gegenteil haben wir seitdem gesehen, dass die Vereinigten Staaten sehr prudent, sehr rational, ja, sehr überlegt und ohne sich zu eilen. Das heißt, dass die Vereinigten Staaten hat wirklich nicht viel getan als diese furchtbare und fürchterliche Rhetorik, die absichtlich war. Und es ist wirklich gefährlich, wenn man nur die Wörter zuhören, nicht? Man muss auch dann die Täter mal anschauen und was wir getan haben. Hinter den Kulissen in Irak, Iran, Nordkorea gehen die Diskussionen weiter. Hinter den Kulissen. Was heißt das wieder? Die Medien vielleicht das nicht sehen. Die Leute es nicht sehen. Die sagen, das ist der Long Ranger, der Amerika macht, was er will, ohne die Meinungen anderen zu konsultieren. Aber das stimmt einfach nicht. Das ist nicht, wie es geschieht.
Doch ganz geheuer scheint die martialische Rhetorik Bushs auch Benjamin Barber nicht zu sein. Der frühere Berater von Präsident Bill Clinton rät den Europäern, ihre Sorge vor amerikanischen Alleingängen auszusprechen.
Unsere Freunde müssen auch unsere Kritiker sein. Und ich sage willkommen, wenn sie eine solche Kritik machen sollen. Wir machen es auch zu Hause. Ich habe dasselbe gesagt, nicht zu Hause unter den Medien. Ich habe gesagt, ja, wir müssen doch mehr multilateral werden. Wir sind nicht genug multilateral und so weiter. Und das sollen sie laut und hart sagen. Das ist ihr Recht und das ist auch für uns wichtig. Wir haben schon gesehen, dass Präsident Bush ein paar Mal seine Strategie geändert hat, weil hier in Europa Joschka Fischer oder Tony Blair oder Jospin hat gesagt, so weit können wir nicht gehen. Wenn sie das machen, dann zum Beispiel, wenn sie nicht diese Kriegsgefangene auf Guantanamo Bay unter der Geneva Convention behandeln, werden wir unsere Gefängnisse nicht übergeben. Nicht? Das war stark. Und Bush hat gesagt, okay, gut, wir werden das ändern. Wir werden diese Protokoll vom Geneva Convention doch folgen. So ist es auch, es hat eine Wirkung, Kritik zu machen. Das soll man doch stark machen und gut machen. Als Freunde können wir das leicht annehmen und entweder reagieren oder nicht.
Doch wie weit reicht der europäische Einfluss? Ist die größte Militärmacht der Welt überhaupt noch auf Verbündete angewiesen? Natürlich, sagt Benjamin Barber, auch und gerade, weil der Kampf gegen den Terrorismus nicht auf das Militärische reduziert werden dürfe. In der Süddeutschen Zeitung bemerkte er dazu,
Terrorismus ist wie Krebs, ein Krankheitssymptom für die tiefen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten des globalen Systems. Dagegen brauchen wir, neben den chirurgischen Eingriffen des Militärs, eine langfristige Immuntherapie. Eine Welt ohne Hoffnung schafft erst die Voraussetzung für Terrorismus. Die Globalisierung ist in der Vergangenheit zu asymmetrisch verlaufen. Wir haben den Handel und das Finanzkapital globalisiert, nicht aber die demokratischen, zivilen und politischen Institutionen. Die Globalisierung muss in Zukunft demokratisiert werden.
Den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Globalisierung und ethnisch-religiösem Fundamentalismus hat Barber bereits in seinem 1995 erschienenen Buch »Dschihad vs. Macworld« aufgestellt. Nach dem 11. September gelangte das Buch in die Bestsellerlisten. Sein Autor fordert,
dass wir jetzt schließlich anfangen, eine zivile, eine politische, eine demokratische Front eröffnen in diesem Krieg gegen den Terrorismus, dass wir schließlich verstehen, dass man das nicht nur allein durch militärische Macht machen kann. Und das heißt dann Multilateralismus, das heißt wirtschaftliche Änderungen, das heißt vielleicht ein neuer Marshallplan für die islamischen Länder, das heißt mehr Platz für Pluralismus und Religion, nicht nur diese säkularische, materialistische Kultur, das ist das Hollywoods. Es heißt echte Änderungen in unsere zivile, kulturelle und politische Strategien.
Um dies zu erreichen, müsse sich Amerika der Welt zugesellen, anstatt zu verlangen, dass die Welt sich ihm zugeselle. Alliierte sind in dieser Vision Partner und nicht Instrumente amerikanischen Willens. Ob die Mächtigen in Washington das auch so sehen? Wie weit entfernt ist Amerika von der Welt? Auf den Straßen New Yorks zweifle ich am Sinn dieser Frage. Schwarze und Weiße, Asiaten und Europäer, Hispanier, Christen, Muslime, Juden, Buddhisten, Shintoisten. New York ist die ganze Welt im verkleinerten Maßstab. Man lernt dort miteinander leben, miteinander auskommen. Und das haben die New Yorker gerade nach dem 11. September bewiesen. Ground Zero wird der Ort im Süden der Insel Manhattan genannt, an dem einmal die Zwillingstürme des World Trade Centers standen. An einem Sonntagnachmittag sind auch Randy und Mary hierher gekommen. Das junge Paar erwartet ein Kind. Ich frage sie, wie sich ihr Leben nach dem 11. September verändert hat.
Well, the one thing that I focus on is that on September 11th, that was when we first heard the baby's heartbeat.
Auf was ich mich konzentriere ist, der 11. September war der Tag, an dem wir zum ersten Mal den Herzschlag unseres Babys hörten.
Das war Gott und die Welt und die Amerikaner. Stimmen aus der neuen Welt in einer neuen Zeit. Eine Sendung von Joachim Birkert. Außerdem sprachen Jochen Nix und Thorsten Eickmeier. Tontechnik Iris Hartmann. Regie Andreas Weber-Schäfer.